Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Rasengeflüster. Die erste Folge im neuen Jahr. Ich glaube, am 17. Tag darf man noch alles Gute wünschen. Ich wünsche euch Gesundheit, ganz viel Glück für euch und eure Lieben und uns allen etwas mehr Normalität im Jahr 2022. Ja, wie gesagt, erste Folge in diesem Jahr und wir haben erstmals einen Präsentator und Sponsor in unserem Rasengeflüster. Freuen wir uns sehr. Unseren Podcast gibt's jetzt exklusiv mit Radeberger Pilsner. Dankeschön an die Brauerei vor den Toren Dresdens für den Support und die Unterstützung. Wir wissen das sehr zu schätzen. Prost. In den nächsten Wochen gibt's uns definitiv einmal pro Woche. Den Rhythmus versuche ich so gut wie möglich einzuhalten. Es gibt weiterhin viel Fußball, aber auch andere Sportarten. Zum Beispiel heute auch das Thema Handball-EM. Da spreche ich nachher mit dem Handballmoderator Jens Westen von Sky. Ich freue mich auf Toni Leistner in der heutigen Folge. Wir starten aber mit Thomas Narrendorf, Journalist bei Tag24 und der Dresdner Morgenpost. Hallo Thomas.
Jens, guten Tag. Was für eine Ehre. Der 2022.
Ja, ich freue mich sehr. Sag mal, wir haben den 17. Tag des Jahres. Die Vorsätze für das neue Jahr alle noch haltbar bei dir?
Ja, ich habe keine.
Nichts vorgenommen?
Sich Silvester oder am 1.1. was vorzunehmen, das klappt sowieso nicht. Mhm. Also bei mir zumindest nicht. Mhm. Also machen wir so weiter wie gehabt und versuchen, gesund zu bleiben, uns gesund zu ernähren und alles Weitere wird dann kommen.
Ich sehe aber schon in den sozialen Netzwerken, der ein oder andere versucht zum Beispiel, sich noch gesünder zu ernähren, wenn man so die Bilderchen sieht, oder noch mehr Sport zu treiben. Also ich sehe einige, die da wirklich extrem viel Sport machen in den ersten Tagen des Jahres. Hoffentlich, in der Hoffnung für diejenigen, hält das weiter an. Mal schauen, ich bin da sehr gespannt.
Ich bin skeptisch, ja.
Ich eher. Okay. Dann, was ich gerade gelesen habe, Mensch, Wetten, das geht weiter. Das große Lagerfeuer der Nation. Du bist ja auch aus dieser Wetten, das-Generation. Kannst du dich daran erwärmen oder sagst du, ach, es wäre eigentlich gut gewesen, wenn es einmal gelaufen wäre, alle hätten sich nochmal versammelt, oder sagst du, nö, schön, dass der Gottschalk auch in diesem Jahr und 2023 einmal alle zusammenruft?
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir es im Dezember angeschaut. Mhm. Ich fand es nicht schlecht. Man kann halt mal das Gehirn auf dem Sofa liegen lassen und einfach nur angucken und genießen. Und jetzt macht das weiter, die zwei Male soll er. Wir werden Spaß dran haben, denke ich.
Bin mal gespannt, also ob das noch so funktioniert. Bei vielen Sachen funktioniert es eben nicht mehr, wenn man sich so die Quoten anschaut, dass man alle so zusammenbekommt. Das schafft eigentlich nur noch der Sport. Das muss man ganz ehrlich sagen. Live-Sport, Live-Events überhaupt sind da wirklich die große Ausnahmeerscheinung.
Ja, das stimmt. Aber man hat es ja gesehen im Dezember, es hat funktioniert. War die meist angesehenste Sendung im vergangenen Jahr. Also der aufgewärmte Gulasch hat zumindest geschmeckt.
Mhm. Gulasch, ein gutes Thema. Ich habe gestern Gulasch gemacht, war auch sehr lecker. Also und Gulasch ist auch immer so ein Thema, schmeckt eigentlich am zweiten Tag noch viel besser als am ersten Tag, muss man auch sagen. Also von daher hast du mit deinem aufgewärmten Gulasch durchaus recht gehabt. So Thomas, dann starten wir in die Woche. Wir haben uns am Freitag das letzte Mal gesehen im Rudolf-Habich-Stadion vor 1000 Zuschauern. Ich sag mal als erstes, diese 1000 Zuschauer, es ist zumindest so ein Grundrauschen da. Also alles ist besser als ein Geisterspiel.
Das ist richtig. Das Grundrauschen war da. Man hatte zwischendrin mal das Gefühl, es sind einige mehr, aber es waren nur 1000. Aber selbst die haben ordentlich Ballett gemacht. Also die Unterstützung war schon da.
Hm. Und man hatte schon das Gefühl, dass Dynamo von der ersten Sekunde an, man muss wirklich sagen, von der ersten Sekunde an versucht hat, ins Spiel reinzukommen und den HSV permanent unter Druck zu setzen.
Ja, das hat mich ein kleines bisschen überrascht, aber das war wohl die Taktik, die Hamburger nicht ins Spiel kommen zu lassen. Übertrieben formuliert haben sie ja schon an der Torauslinie der Hamburger angegriffen und die berühmte Fußspitze hat immer gefehlt. Ne? Die Hamburger haben genug Fehler gemacht, aber immer im letzten Augenblick, in der letzten Sekunde noch irgendein Körperteil dazwischen gekriegt. Ich kann mich nur an Daniel Heuer-Fernandes erinnern, der auf den Ball tritt und bevor Christoph da Ferner kommt, hat er ihn dann doch irgendwie weggespitzelt. Das ist, ich denke mal, das hat die Hamburger schon beeindruckt. Das war stark, aber halt hat in der ersten Halbzeit nicht die bessere, sondern die klicklerischere Mannschaft das Tor geschossen.
Ja, ich fand aber schon auch, dass der HSV ziemlich Harakiri gespielt hat, gerade in der Anfangsphase, wo sie immer versucht haben, ganz fein zu kombinieren aus der eigenen Hälfte, teilweise aus dem eigenen Strafraum heraus. Da dachte ich nur, meine Fresse, das ist ganz schön mutig.
Ja, das war mutig und es war genauso mutig von den Dresdnern da immer drauf zu gehen, weil denke ich mal, dass genau das war der Plan und es ist das, was ich eben gemeint habe. Es war immer noch ein Körperteil dazwischen, also Hamburg hatte sehr, sehr, sehr viel Glück in den ersten 15, 20 Minuten. Das sah schon gut aus und man hatte nur die Befürchtung, oder ich hatte die Befürchtung, dass Dynamo das nicht über die Dauer durchhält, weil das war ja schon sehr kraftintensiv, alles so im Sprint durchzuführen, aber es hat geklappt.
Das Führungstor für Hamburg quasi aus dem Nichts und ja, ich würde schon sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft haben sie da den Führungstreffer dann erzielt, aus einer Chance ein Tor.
Ja, das ist aber auch diese eine große Schwäche vom System von Alexander Schmidt. Sie sind halt konteranfällig. Es waren Ping-Pong-Bälle, zwei, dreimal wieder der zweite Ball an die Hamburger und dann ein langer Ball. Und wenn du zu sehr aufgerückt bist, die Bälle in den Rücken spielen und dann bist du anfällig. Und das hat man gesehen. Und da HSV hat halt dann auch die Klasse mit Sonny Kittel und dann auch Robert Platzl, das perfekt auszunutzen. Also da haben sie einmal nicht richtig aufgepasst, die Staffelung nicht gestimmt und schon hat es geklingelt und dann rennst du hinterher. Aber im Gegensatz zu allen anderen 0-1 Spielen haben sie zumindest noch einen Punkt geholt, wie in Hamburg auch.
Ich fand den Pass von Sonny Kittel, der war natürlich extrem stark.
Der war stark und mit dem Schnitt hatte, denke ich mal, auch Julius Kade nicht groß gerechnet, weil normalerweise köpft er ihn raus. Aber auf der anderen Seite auch, es gibt in der zweiten Liga, denke ich mal, wenige Fußballer, die den Ball so gekonnt mitnehmen wie Robert Platzl. Also das war schon top. Und dann die Ruhe zu behalten und den noch zu lupfen, war schon klasse. Aber auch wie Dresden zurückgekommen ist, war klasse.
Ja, auf jeden Fall. Wenn der HSV aber kurz vor der Halbzeitpause nach diesem ganz schlimmen Fehlpass da von Chris Löwe das 2-0 macht und zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie auch eine richtig gute Chance, dann ist das Ding durch?
Ja, stimmt. Ja, und der Fehlpass von Chris, das darf nicht passieren, passiert aber immer wieder. Der erste Ball in der zweiten Halbzeit war eben auch wieder so ein Konter, wo alles aufgerückt ist und nur dieser schlampige Pass des Hamburgers Dresden vom Einschlag bewahrt hat. Da gebe ich dir schon recht. Aber es ist nicht passiert. Hamburg hat in der ersten Halbzeit Dusel, in der zweiten Halbzeit am Anfang Dresden und deshalb geht das Ergebnis für mich in Ordnung, auch wenn Daniel Heuer-Fernandes deutlich mehr zu tun hat als Kevin Prol.
Auf jeden Fall. Und der Ferner macht den hochverdienten Ausgleich. Also sie verdienen sich diesen Punkt und haben sich wirklich dieses Ausgleichstor nach rund einer Stunde auch mit einer sehr schönen Kombination dann verdient gehabt.
Ja, das ist richtig. Am Anfang hat es ja noch so ausgesehen, als würde Renzi den Ball nicht richtig mitbekommen, aber dann die Seitenverlagerung auf links zu Julius Kade, das war schon gut gemacht und seine butterweiche Flanke gleicht quasi seinen Patzer vom 0-1 aus und Chris steht halt dort, wo er stehen muss, ne? Und macht einen rein. Und das ist halt Dresdens Lebensversicherung.
Ja, das ist ja jetzt die große Frage mit der Ferner. Ist Dynamo zu abhängig von der Ferner? Die einen sagen, naja, man hat sich ja jetzt auch in der Offensive verstärkt. Es wird nicht mehr ganz so ausrechenbar sein. Aber der Ferner ist eben der Ferner. Und das ist ein besonders guter Jahrgang in dieser Saison, muss man einfach mal sagen.
Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, man kann hoffen, dass das mit Václav Trischer jetzt etwas besser wird, dass er seinen Partner im Sturm mehr und mehr findet. Ich meine, der junge Tscheche hat gegen Aue gezeigt, dass er nur wenig Chancen braucht, um Tore zu erzielen. Jetzt gegen Hamburg hat er halt gemerkt, dass die zweite Liga doch etwas robuster und aggressiver ist als vielleicht die erste tschechische Liga. Aber er wird sich reinfitzen, er wird seine Tore machen, denke ich.
Ja, ich hatte einen guten Eindruck von ihm. Also haben dort vorne auf jeden Fall für Bewegung und Belebung gesorgt. Und ich fand, das war auch eine sehr, sehr mutige Aufstellung von Alexander Schmidt. Wirklich mit so vielen offensiven Kräften. Er hat es ja am Tag zuvor in der Pressekonferenz schon so durchblicken lassen, dass er doch eher auf Offensive setzen wird gegen den HSV.
Ja, hat Lager genau richtig damit. Und ich würde es als, gut, ich bin kein Trainer, aber ich würde sowieso eher meine Mannschaft nie nach dem Gegner ausrichten, sondern eher nach den eigenen Stärken. Und die Stärke von Dynamo ist eben dieses frühe Pressing, dieses Draufgehen, dieses permanente Stressen. Und es wird Mannschaften geben, die dann nicht so viel Glück haben wie der HSV, die Bälle hinten rauszuspielen oder auch nicht so gut sind wie der HSV, sagen wir es mal so. Ja, und da werden Mannschaften kommen, vielleicht jetzt schon am Sonntag in Hannover, die da etwas anfälliger agieren. Und ich würde die Taktik auch auswärts beibehalten, weil die ist erfolgsversprechend. Mit diesem Manko, dass man halt besser stehen muss, eine bessere Absicherung haben muss bei Kontern.
Wir haben ja oft über die Defensive von Dynamo Dresden in der Hinrunde geschimpft und ich glaube auch nicht zu Unrecht geschimpft. Aber das sah am Freitagabend schon solider aus. Also klar kommt der HSV zu Chancen. Das ist eine top besetzte Mannschaft. Dass du da nicht ohne Chancen des Gegners durchkommst, ist ganz klar. Aber ich fand auch, wie sie hinten gearbeitet haben, das war schon recht ordentlich.
Das war ordentlich. Hat mir auch gut gefallen, aber jetzt gibt's halt dieses Problem mit Michael Solbauer, er fehlt in Hannover. Ne? Und dann musst du die Abwehr wieder umstellen und schon hast du in den ersten Minuten mit Sicherheit wieder Probleme, dich aufeinander einzustellen. Ich gehe mal davon aus, dass Michael Akoto in die Mitte rutschen wird, neben Kevin Ehlers und Robin Becker nach rechts draußen. Ist eine Formation, die noch nicht so oft zusammengespielt hat. Das wird ein paar Minuten dauern, aber hoffen wir mal, dass es gut geht.
Fand ich auch, dass Solbauer dort als erfahrener Abwehrspieler auch wirklich für die Ordnung gesorgt hat und die Kombination dort in der Innenverteidigung mit Solbauer und Ehlers, die gefällt mir relativ gut.
Ja, und man sieht es auch, man mag es vielleicht gar nicht denken, das soll jetzt auch nicht böse klingen, aber Michael Solbauer ist trotzdem noch einer der Schnelleren und hat sich nicht ein einziges Mal ablaufen lassen. Mhm. Und Klatzel ist ja nun nicht der langsamste Stürmer der zweiten Liga. Also das hat mir schon gut gefallen, weil er auch noch dieses relativ perfekte Stellungsspiel hat. Also wenn die Schnelligkeit mal nicht gereicht hat, stand er halt besser als der gegnerische Stürmer. Ist schon eine richtig gute Verstärkung, die sich da Dynamo im Sommer an Land gezogen hat.
Du hast die Abwehr jetzt schon angesprochen. Tim Knipping fällt noch ein bisschen aus, macht sich gerade in Dubai fit, wenn man den sozialen Netzwerken trauen kann. Jetzt nicht die schlechteste Location, sich fit zu machen, aber es regnet in der Wüste.
Ja, es regnet in der Wüste. Das wird er sich auch nicht so erträumt haben. Aber er macht sein Programm durch. Und ich habe einige seiner Videos angeschaut. Also der Kerl powert wirklich richtig. Der will nochmal angreifen diese Saison.
Also mittlerweile habe ich wirklich die vollste Überzeugung, dass der im Frühjahr wieder auf dem Platz stehen wird. Also so wie der dieses Comeback mit seinem Physio des Vertrauens geplant hat, also der, den werden wir spätestens, denke ich mal, im April auf dem grünen Rasen wiedersehen. Wenn nicht sogar eher.
Denke ich auch. Die letzten 4-5 Spiele wird er auf alle Fälle noch dabei sein. Und der heißt, da will das unbedingt wissen.
Das merkt man ganz deutlich. Du hast Václav Trichal schon erwähnt, den Neuzugang von Sparta Prag. Was hast du überhaupt für einen Eindruck? Gibt ja noch mit Oliver Batista-Meyer einen zweiten Neuen, der dann eingewechselt wurde. Wie siehst du die beiden Neuverpflichtungen, Winterneuverpflichtungen von Dynamo Dresden?
Also ich sehe es auf alle Fälle erstmal so, dass der Kader jetzt etwas ausgeglichener wirkt, weil es jetzt doch, auch wenn gleich das Testspiel am Sonntag was anderes sagt, ausgeglichener wirkt. Mhm. Es fällt keiner mehr groß ab. Ich denke mal, dass du wirklich jeden reinbringen kannst, der den anderen dann 1:1 ersetzt, dass diese Qualitätsverluste nicht mehr da sind. Trichal haben wir schon gesagt, das hat gepasst und ich denke mal, bei Batista Meyer wird es noch 3-4 Wochen brauchen, um diese körperliche Robustheit zu erlangen. Auch wenn er von den Bayern kommt, die Regionalliga in Bayern ist doch was anderes. Da wird nicht so zur Sache gegangen. Und wenn er das dann sich angeeignet hat, fußballerisch mit Sicherheit ein Riesengewinn. Das hat man in ein, zwei Aktionen auch schon am Freitag gesehen.
Und ich glaube, das ist auch ein Transfer für die Zukunft, also den man da jetzt getätigt hat mit ihm.
Das auf alle Fälle. Wie gesagt, fußballerisch absolut top. Das sehe ich so. Und wenn die mentale Stärke noch dazukommt, die ihm ja viele abgesprochen haben in jüngster Vergangenheit, wenn er das schafft und in Dresden hat er das Umfeld, wo er es schaffen kann, dann wird es einer, der, sag mal, spätestens ab der nächsten Saison für Furore sorgt. Aber ich denke mal, er wird sich auch jetzt schon reinfitzen und das eine oder andere Spiel von Anfang an machen.
Man will offensiv auf jeden Fall nicht mehr so ausrechenbar sein. Wir haben da ferner schon erwähnt und ich glaube, da hat man auch gute Chancen, auch mit einem Borello, der viel gemacht hat am Freitagabend, der sicherlich da einer ist, der für viel Torgefahr sorgen wird, hoffentlich in der Rückrunde. In Moritz Schröter, da müssen wir sagen, da haben sich viele gewundert, warum der gefehlt hat am Freitagabend. Das war wohl ein Infekt. Da muss man sich jetzt keine ganz großen Sorgen machen. Also auch der ist dann natürlich wieder zur Verfügung. Also in der Breite hat er natürlich jetzt mehr Alternativen, der Trainer Alexander Schmidt, gerade was die Offensive betrifft und die Qual der Wahl.
Ja, und das meine ich damit. Also es wirkt alles ausgeglichener und die Leute, die jetzt auf der Bank sitzen, die sind sehr nah dran und die kannst du, denke ich mal, auch problemlos immer ins kalte Wasser schmeißen. Die Schwimmen hat man ja auch bei Paul Will gesehen. Mhm. Er kam rein, gute Aktionen gemacht. Also da gab es keinen Qualitätsverlust. Und das ist ganz, ganz wichtig in dieser zweiten Liga, gerade in dieser Saison.
Hat bei den Kollegen vom MDR heute ja auch schon über das Thema Transfermarkt gesprochen. Wenn ich Ralf Becker so in der letzten Woche zugehört habe, dann schien mir das nicht so oder hörte sich das nicht so an, als wenn der sagt, nö, unsere Planungen sind abgeschlossen. Also habt da schon so indirekt rausgehört, es könnte durchaus noch jemand kommen.
Also zumindest das Hintertürchen offen gelassen. Mhm. Also nicht definitiv Nein gesagt, das wäre vielleicht auch ein bisschen verrückt, weil man ja wirklich nie weiß, was passiert. Aber ich denke mal, dass Dynamo wirklich was macht, wenn noch irgendwas passieren sollte. Mhm. Weil gerade die Corona-Zeit, da sitzt das Geld eben nicht so locker, dass man einfach mal noch jemanden dazuholen kann, den man zusätzlich bezahlt. Ich denke mal, es wird auch davon abhängen, ob Ajemang Diawuzi dann jetzt im Januar noch geht oder ob er bleibt. Und wenn er bleibt, dann gehe ich davon aus, dass niemand mehr Neues dazukommt.
Das ist so ein Kandidat, denke ich mal, der sich schwer tut aktuell hier in Dresden, oder? Also das ist ähnlich so die Kategorie wie Sohm und Hosiner, wenig Spielpraxis und dann muss man halt gucken, wo kriege ich mehr Spielpraxis, wo kann ich dem wieder nachgehen, was eigentlich in der Berufsbezeichnung steht, also Fußball spielen.
Das ist richtig, aber er hat, soll auch nicht böse klingen, aber er hat sich halt auch nicht groß aufgedrängt. Die Schnelligkeit war da, es waren ein, zwei Spiele, wo er funktioniert hat. Aber meistens war er halt derjenige, der etwas hinten dran war. Und das bleibt ja anderen Vereinen auch nicht verborgen. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Corona. Mit Sicherheit gibt es Interessenten. Mit Sicherheit wird jemand sagen, den hätte ich gern. Mhm. Aber spielt dann halt wieder das Finanzielle eine große Rolle. Und ich denke mal, an ihm hängt, ob Dynamo noch was macht oder nicht.
Mhm. Nur schnell sein hilft aber auch nicht. Also du musst natürlich auch schon ein bisschen gucken, dass der Fuß mit dem Ball ganz gut zurechtkommt. Und die Schnelligkeit ist sein großes Plus gewesen. Er hatte aber auch ein paar Schattenseiten und ein paar Schwächen.
Ja, eben. Mit Ball am Fuß vor allen Dingen. Und er hatte ja auch gerade zu Drittliga-Zeiten genügend Torschancen, hat sie alle nicht gemacht. Und das bleibt dann halt auch bei einem Trainer und auch bei einem Sportdirektor hängen.
Mhm. Aber auch bei anderen. Das wollte ich gerade sagen. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen. Das sehen natürlich auch andere mögliche Interessenten, sagen, wie gesagt, er ist eher schnell. Er kann uns da sicherlich helfen. Eine Mannschaft, die dann schnell umschalten will. Aber die Torgefahr ist jetzt nicht seine allergrößte Stärke. Thomas, ich habe mit Toni Leistner gesprochen über das Spiel Dynamo gegen den HSV. Das hat sich angeboten. Das sind ja nun mal immerhin seine beiden Ex-Vereine. Und auch über den Transfer, den sein Verein Sündrüen in der letzten Woche getätigt hat, nämlich Shinji Kagawa. Das Interview, das würde ich jetzt mal einspielen.
Unser Interview.
Toni Leistner ist in der Leitung. Das war ein Wunsch von mir, Toni mal kurz ranzubekommen. Toni ist unterwegs, deshalb ist die Leitung jetzt nicht die allerbeste, aber ich bin glücklich, dass er da ist. Hallo Toni.
Hallo.
Toni, wir sprechen natürlich über das Spiel deiner beiden Ex-Vereine, Dynamo gegen den HSV. Aber zunächst mal zu dir. Ihr habt am Samstag in Brügge gespielt. Brügge ist ja nun auch international bekannt, haben immerhin Champions League gespielt. Ihr habt 0-2 verloren. Erklär mal dem Außenstehenden, wie war das Spiel von euch, also von Sint-Truiden in Brügge?
Ja, wir haben jetzt nach 3 Wochen das erste Mal wieder ein Spiel gehabt, haben leider auch keine Vorbereitungsspiele gehabt, da wir viele Corona-Fälle hatten jetzt in der Vorbereitung. Aber da hat natürlich, ist natürlich einzelne Rückstand geraten mit einem individuellen Fehler, mit einem Rückpass direkt in die Füße vom Stürmer, die natürlich dann eiskalt bestraft werden. Und ja, dann macht man natürlich ein bisschen mehr auf und versucht natürlich nochmal vorne drauf zu gehen. Aber die individuelle Klasse von Brügge ist natürlich nochmal viel größer als unsere und fängt man sich irgendwas 2-0 und dann ist das Spiel gelaufen.
Mhm. Du hast schon die Corona-Situation so ein bisschen erwähnt. Wie ist es mit Zuschauern gerade bei euch in Belgien?
Ja, es sind Geisterspiele, also wie fast überall in Holland oder Deutschland sind halt jetzt überall Geisterspiele.
Mhm. Corona-Situation ähnlich angespannt wie hier in Deutschland?
Ja, das, was man mitbekommt, sind die Zahlen relativ hoch, aber ich glaube, dass auch Belgien mit den Impfungen weit vorne ist, prozentual und auch jetzt beim Boostern, ich glaube, einen guten Zahn zulegt.
Hm. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie das Spiel in Brügge war. Eure tabellarische Situation ist unteres Tabellenmittelfeld, aber so nach ganz unten müsst ihr nicht schauen, oder sagst du Vorsicht?
Ja, es kann ja alles immer schnell gehen im Fußball, ne? Ja, wir haben jetzt am nächsten Samstag ein ganz wichtiges Spiel. Da geht es gegen den Tabellenvorletzten und ja, da müssen wir eigentlich schon fast die gewinnen, damit wir da nicht noch irgendwie weiter unten reinrutschen. Und klar, es ist ein Tabellenvorletzter, aber wir haben das Hinspiel und das Pokalspiel gegen die verloren. Die sind fußballerisch echt gut. Kriegen sie nicht jede Woche auf den Platz, weil es ein relativ junges Team ist, aber da wartet auf jeden Fall ein harter Brocken auf uns.
Jetzt habt ihr in der letzten Woche für Schlagzeilen gesorgt, auch für internationale Schlagzeilen, weil ihr einen prominenten Spieler verpflichtet habt mit Shinji Kagawa. Ist der schon an Bord? Ist der schon dabei? Also in Brügge hat er ja wohl noch nicht gespielt.
Nee, der hat noch nicht gespielt. Er sollte zwar letzten Freitag kommen, also wäre jetzt für den Spieltag und so nichts geworden, aber ich glaube, da gibt es irgendwie Probleme mit dem Visa. Ich glaube, da wurde irgendwas falsch ausgefüllt und wenn das irgendwie falsch ausgefüllt wird, dann muss man das alles nochmal neu beantragen und das dauert alles eine Zeit. Angeblich soll er jetzt irgendwann Mitte der nächsten Woche kommen und ja, ich bin gespannt.
Beim Ausfüllen von Visa-Anträgen muss man ganz, ganz vorsichtig sein und achtsam. Frag nach bei Novak Djokovic. Aber zu Shinji Kagawa, damit hat der Verein natürlich auch für Aufsehen gesorgt. Das liegt auch sicherlich daran, dass ihr den verpflichten konntet, dass ihr japanische Investoren habt.
Ja, unser japanischer Investor ist ein ganz großes Tier da in Japan. Der hat da irgend so eine Internetfirma, die wirklich so wie Amazon auch sowas verkauft. Die machen gefühlt alles. Die haben sogar japanische Pornos. Ich glaube, so hat er angefangen, sein Geld zu verdienen. Und ja, das ist halt da der Internetriese und deswegen denke ich schon, dass er mit seiner Person da Shinji Kagawa irgendwie überzeugen konnte.
Bist du gespannt, was das wird mit Kagawa, der ja jetzt zuletzt auch in Griechenland nicht mehr das auf den Platz bringen konnte, was er zum Beispiel in Dortmund gezeigt hat?
Oh ja, ich denke, dass er auf jeden Fall hier was anderes vorfinden wird, gerade weil wir auch viele japanische Spieler haben. Ich denke schon, dass das dann vielleicht den Wohlfühlfaktor noch mal ein bisschen erhöht, auch wenn man seine Landessprache sprechen kann und so. Und deswegen erhoffe ich mir viel, dass er vielleicht noch mal seine alten Stärke zurückfindet. Wer weiß, was in Griechenland gelaufen ist, kann ich ja nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass er ein Mann ist, der uns auf jeden Fall extrem weiterhelfen kann, gerade spielerisch.
Zum Freitag, Dynamo gegen den HSV, das Duell deiner beiden Ex-Vereine. Ich habe es gesehen bei dir, bei Instagram in der Story hast du natürlich gepostet, dass du das Spiel dir angeschaut hast. Warst du jetzt neutraler Beobachter oder hat das Herz schon in irgendeine Richtung geschlagen?
Ja klar, im Endeffekt war ich natürlich so ein Ticken mehr für Dynamo, weil es natürlich mein Heimatverein ist, meine Heimatstadt und ich muss sagen, wir haben es extrem gut gemacht. Ich glaube, dass der HSV gerade in der ersten Halbzeit froh sein konnte, dass sie da in Führung gegangen sind. Das war ja ein Torschussverhältnis, keine Ahnung, von 10-1. Und ja, ich war echt sehr angetan von der Art und Weise, wie Dynamo aufgetreten ist.
Ja, vor allen Dingen in der Anfangsphase fand ich, sind früh draufgegangen, haben versucht, die Schwächen des HSV aufzuzeigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, der HSV in der ersten Halbzeit im Stile einer Spitzenmannschaft aus einer Chance ein Tor gemacht.
Ja, das ist ja, wenn man die individuelle Qualität vom HSV sieht, dann ist natürlich klar, dass dann vielleicht mal eine Chance ausreicht. Ja, das ist vielleicht das, was Dynamo noch vielleicht fehlt in dem letzten Moment, dass man auch mal so den Fehler vom Gegner bestraft, gerade wenn man so gut schon draufgegangen ist und gepresst hat. Aber ich glaube, es war, ja, im Endeffekt kann man von einem gerechten Unentschieden reden.
Verdient das Remis?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man auch nochmal die Chance gesehen hat von Königsdorfer, wo er von der Außen da aufs kurze Eck schießen will gegen Heuer Fernandes oder wo er dann aus der Mitte nochmal aus dem spitzen Winkel zum Abschluss kommt. Ich denke schon, dass dann auch mal Chancen da waren auf beiden Seiten. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, es war ein gerechtes Unentschieden und da mit dem Punkt müssen wir einfach beide leben.
Der HSV spielt ein bisschen zu häufig unentschieden. Es war jetzt das 10. Remis.
Ja, also man kann halt zwar positiv sagen, die haben nur zweimal verloren, aber ja, wenn man dann ganz oben sein oder stehen möchte, dann müssten natürlich weniger Unentschieden her und mehr Siege.
Spielen die eine bessere Rückrunde als in den letzten Jahren? Was glaubst du?
Das werden wir im Endeffekt sehen, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft so gefestigt ist und von den Spielern her auch so ist, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, um eine bessere Rückrunde zu spielen. Es kommt da immer drauf an, ob die Jungs fit bleiben. Corona spielt auch immer noch eine Rolle. Deswegen bin ich gespannt, wie diese Rückrunde wird.
Und bei Dynamo muss man sagen, die Leistung vom Freitag macht natürlich Hoffnung für eine gute Rückrunde und dass man mit so einer Leistung auf jeden Fall den Klassenerhalt relativ fix eintüten kann.
Ja, sind ja so viele Punkte sind nicht mehr, aber auch da zählt natürlich, dass die Leistungsträger gesund bleiben und dass man dann die Punkte holt.
Man merkt natürlich, auch wenn man sich in der Offensive nochmal verstärkt hat, man ist so ein bisschen abhängig von Christoph Daferner.
Ja, wohl, ich muss sagen, der Tscheche hat mir auch ganz gut gefallen. Hat viel Wucht mitgebracht, viel Dynamik, viel Schnelligkeit und das ist auch wichtig, dass man neben Daferner noch einen guten Stürmer hat.
Jetzt gab es bei den Spitzenteams doch das ein oder andere Unentschieden. So die Mannschaft der Stunde scheint Werder Bremen zu sein, oder? Also die muss man dick auf den Zettel haben, was jetzt die Rückrunde betrifft. Die haben unter Ole Werner auf jeden Fall einen großen Sprung gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also die Mannschaft hatte ja vorher schon extreme Qualitäten, hatte auch ein bisschen Pech mit Verletzungssorgen und allem drum und dran. Aber ich glaube schon, dass man die ganz große Zettel haben muss, gerade weil sie jetzt extrem gut Fußball spielen und extrem gefestigt sind.
Toni, wir werden das weiter beobachten und haben dich bestimmt auch mal wieder in der Leitung, dann in einer besseren Leitung. Weiterhin gute Fahrt. Pass auf dich auf.
Alles klar. Jo, ciao, ciao.
Soweit Toni Leistner. Mit Toni am Schluss haben wir jetzt schon durchklingen lassen. Irgendwie Werder Bremen, Mannschaft der Stunde. Auch am Wochenende würde ich sagen, Thomas, der große Sieger des Spieltags gewesen, oder?
Ja, ich glaube, es war der vierte Sieg jetzt von Bremen hintereinander, souverän. Und Ole Werner scheint dort einen richtig guten Job zu machen. Nicht auszudenken, wenn er von Anfang an da gewesen wäre, hätte zumindest mehr Ruhe gehabt, wäre nicht in die negativen Schlagzeilen gerutscht mit Markus Anfang. Aber das ist schon sehr, sehr gut. Und vorn drin mit Duxch und Füllkrug scheinen sie jetzt auch ihre Leute gefunden zu haben. Also wenn einer von den beiden dort oben schwächelt, Darmstadt oder St. Pauli oder beide, Bremen wird da sein.
Denke ich auch. Und Werner war ja im Sommer im Gespräch. Dann haben sie sich für Markus Anfang entschieden. Die werden auch mehrfach sagen, warum haben wir denn uns da nicht gleich sofort für Ole Werner entschieden? Aber ja, das Leben ist kein Konjunktiv. Und sie hatten natürlich auch viele Verletzungssorgen. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Sie hatten ein paar personelle Sorgen. Dann gab es viel personellen Wirbel auch. Die Mannschaft ja noch ein bisschen umgebaut dann im Spätsommer. Und jetzt merkt man allerdings, dass das funktioniert auch richtig ordentlich spielerisch. Jetzt sind sie Tabellenvierter und haben 4 Punkte nur noch Rückstand auf Platz 2, also auf Darmstadt 98. Und dort oben haben ja also St. Pauli unentschieden gespielt, Darmstadt unentschieden gespielt, der HSV hat unentschieden gespielt, Schalke nur unentschieden gespielt. Also die großen Teams haben alle nur Remis gespielt und konnten sich nicht so wirklich absetzen.
Viele haben das ja am Anfang der Saison als Floskel gesehen, als die Trainer immer wieder darauf hingewiesen haben, hier kann jeder jeden schlagen. Aber das ist so. Guck, wie glücklich St. Pauli zu dem Punkt gekommen ist. Ne? Das gegen den Tabellenvorletzten, gegen Aue, die in Dresden in dem Mammut-Test 5 Stück gekriegt haben. Es ist keine Phrase. Es ist wirklich so, es kann jeder an einem guten Tag den anderen schlagen. Und das wird man auch sehen. Und ich weiß nicht, ob es nach dem 18. oder nach dem 19. Spieltag, den wir jetzt haben, so viele Mannschaften gab, die noch direkt um den Aufstieg mitspielen. Und auf der anderen Seite eben auch noch 6 oder 7 Mannschaften unten im Keller dabei sind. Also das verspricht schon Spannung und ist, es hat im Sommer viele vorausgesagt, deutlich interessanter als Liga 1.
Auf jeden Fall, deshalb reden wir so ausführlich jetzt auch am Anfang über die zweite Bundesliga, reden dann aber auch noch ein bisschen über Liga 3 und über die Bundesliga. Der Cut ist eigentlich erst beim ersten FC Nürnberg. Also die sind noch mit drin, mit ihren 30 Punkten, können die durchaus nach oben schielen. Wenn die eine Serie hinlegen, sind die definitiv im Rennen, zumindest um den Relegationsplatz dabei. Karlsruhe ist so zwischen Baum und Borke. Vielleicht die einzige Mannschaft. Und ab Dynamo Dresden, ab Platz 11, geht's dann mit dem Blick nach unten. Wobei, wenn Dynamo natürlich in Hannover gewinnen sollte, das wären 3 Big Points für die Sportgemeinschaft. Also damit könnte man dann auch einen großen Schritt machen.
Ja, das auf alle Fälle. Ist den Jungs in Hannover zuzutrauen. Aber ich habe auch, selbst wenn sie es nicht schaffen sollten, keine Angst, weil es sind noch genug Heimspiele. In den Heimspielen haben sie zum großen Teil überzeugt. und du verlierst auch nicht jedes Auswärtsspiel. Und daher denke ich, dass das Dynamo in aller Ruhe und ohne Stress schaffen wird und nicht bis zum 33. Spieltag zittern muss. Den 34. Spieltag mag ich noch gar nicht so denken, wenn es da wirklich für beide noch um was gehen sollte. Was dann in Dresden abgeht.
Machst du dir um irgendwas bei Dynamo Dresden Sorgen? Über die positiven Ansätze haben wir ja über vieles gesprochen. Gibt es so irgendeinen Punkt, wo du sagst, da muss man aufpassen?
Na, sportlich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nochmal auf das Corona-Thema hinaus oder darauf eingehen, weil das ist die einzige Sorge. Und ich denke mal, die treibt jeden Verein an, was passiert, wenn es dich so erwischt wie die Bayern vorige Woche. Wenn 8, 9 Stammspieler ausfallen und du dann wirklich mit einer, wie es Ralf Becker gesagt hat, einen U19-Spieler vielleicht hochziehen musst, zum Profi machen musst, um deinen Kader überhaupt aufzufüllen. Also das wäre meine einzige Sorge bei Dynamo, dass das kommen könnte. Davor ist man nicht gefeit, auch wenn sie relativ rigoros ihre Maßnahmen umsetzen und bisher gut durchgekommen sind. Aber man sieht es halt eben auch bei den Bayern. Du bist ja nicht gefeit davor. Das macht ja keiner absichtlich und das ist die Angst, eigentlich die einzige Angst, die ich bei Dynamo habe, dass es irgendwann mal für 1, 2, 3 Spiele personell so richtig reinhaut und man vielleicht dann nicht vom Fleck kommt.
Da ist man ja auch geläutert. Man war ja auch eins der ersten Teams, die davon betroffen waren vor 2 Jahren. Man kennt sich mit der Thematik natürlich leider bestens aus. Und es betrifft aber eben nicht nur Dynamo, es betrifft auch nicht nur den Fußball. Vielleicht später auch noch ein kurzes Wort dann zum Handball. Bei der Handball-Europameisterschaft Bob Hanning, der frühere Vizepräsident, hat gesagt, es wird der Europameister, der am wenigsten Corona-Fälle hat oder mit dem Thema Corona am besten umgeht. Und möglicherweise kann man diesen Satz auch auf den Fußball runterbrechen. In der zweiten Bundesliga wird wahrscheinlich auch in der Bundesliga und in der dritten Liga das Team am erfolgreichsten sein, was am wenigsten Corona-Fälle hat, beziehungsweise das die Situation am besten handeln kann.
Ja, und genau davon gehe ich aus. Also wer am wenigsten betroffen ist, wird seine Ziele erreichen, weil dann halt auch die wenigsten Stammspieler fehlen werden. Und daher ist das für mich noch völlig offen, wer das Rennen macht. Bleiben alle gesund, bleibt, verletzt sich keiner, wird keiner krank. Das sehe ich mittlerweile Bremen wirklich ganz weit vorn. Aber wir leben halt in einer Zeit, wo du nichts vorhersagen kannst, wo du jetzt schon fürs Wochenende, du kannst ja nicht mal sagen, jetzt Dresden spielt mit seiner Top-11 in Hannover. Wenn dann am Freitag vielleicht noch 3, 4 positive Tests kommen, dann musst du deine Erwartungen schon wieder herunterschrauben. Und das wird uns halt noch begleiten.
Frag nach bei Holstein Kiel, also die da gestern mit mehreren erkrankten Spielern zurechtkommen mussten, das sehr gut gemacht haben. Sicherlich ist das für die, die dann gespielt haben, auch nochmal so eine eigene Motivation gewesen. Ja, wir wollen hier auch zeigen, dass wir zurecht auf dem Platz stehen, aber das ist trotzdem nicht einfach zu handeln.
Ja, sehe ich genauso. Das mag für ein Spiel gehen, da gebe ich dir recht, da kommen Leute zum Zug, die wochenlang, monatelang nicht gespielt haben, die geben jetzt ihr Allerbestes, aber ob es dann ein zweites oder drittes Mal klappen wird, das steht in den Sternen und daher alles sehr, sehr kompliziert im gesamten Sport.
Ja, definitiv. Also man mag noch gar nicht dran denken, wie das in knapp 3 Wochen mit den Olympischen Winterspielen funktionieren soll. Kann ich mir momentan noch nicht so richtig vorstellen, aber es soll ja funktionieren. Mal schauen. Ich denke mal, die nächsten Wochen werden, was das Thema Corona, speziell Omikron betrifft, noch sehr, sehr intensiv werden. Da werden wir uns mit dem Thema noch intensiver befassen müssen, bevor es dann hoffentlich auch wieder eine etwas entspanntere Phase im Frühjahr geben soll. Das Thema Zuschauer. Also weißt du, wo, in welchem Bundesland, welche Regel gilt? Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. In Hannover dürfen zum Beispiel 500 Zuschauer sein. Da muss man ja auch immer ganz genau studieren. Dort 500, dort 300, dort 1000, dort 3000. Also das ist doch verrückt, oder?
In Sachsen-Anhalt, Halle und Magdeburg dürfen zur Hälfte füllen. Das ist schon kurios. Also ich habe dann am Samstag auch mal Wintersport angeguckt, den Abwärtslauf in Wengen. Also die Schweizer müssen irgendeine andere Corona-Variante haben. Dort waren 13.000 Zuschauer. Dann schaust du in der Sportschau Manchester City gegen Chelsea an. Dort war das Stadion voll, obwohl die Engländer auch solche hohen Zahlen haben.
Handball-EM Ungarn, Budapest.
Ja, Handball, genau. Man versteht es manchmal nicht. Und ich habe mir es angewöhnt, einfach nur noch zu nicken und das anzunehmen, weil drüber diskutieren, gerade was Zuschauer betrifft. In der Halle dürfen 750 Mann, im Stadion dürfen 750 Mann. Warum? gerade noch bei einer Freiluftsportart, sollte es vielleicht doch nicht so gefährlich sein wie in einer Halle. Und daher einfach nur noch nicken, ja sagen und akzeptieren, weil wir ändern es nicht. Wir sitzen nicht dort oben, die es zu entscheiden haben, zum Glück. Hm. Ne? Und man kann manchmal wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja. Und ich gehe da mit den Geschäftsführern aus Aue und Dresden überein. Man kann es nicht mehr vermitteln.
Nee. Weil wir jetzt bei Erzgebirge Aue sind, du hast ja auch immer ein Auge auf den FC Erzgebirge. Ich sag mal, vor dem Spieltag, wenn man denen gesagt hätte, ihr holt dort einen Punkt, ihr spielt dort 2-2, hätten Martin Mennel und Co. gesagt, okay, wo müssen wir hier unterschreiben, rechts unten oder links unten, hätten sie es sofort gemacht. Nach dem Spiel sage ich, ach, in der Nachspielzeit dann noch den Ausgleich zu fressen, puh. Es erinnerte mich so ein bisschen an die Situation auch, die Dynamo Dresden schon teilweise gehabt hatte in Abstiegsspielzeiten, wo man dann spät immer noch mal ein Tor gefressen hat und sich dann eben nicht belohnt hat.
Ja, das ist richtig. Also Sören Gonder hat ja danach auch den Satz gebracht, dass sie es unterschrieben hätten. Aber das sind Dinge, der Punkt ist gut. Es hat noch keiner einen Zähler geholt dieses Jahr auf St. Pauli. Dresden hat zum Beispiel relativ sang- und klanglos 0-3 verloren. Aber es ist ärgerlich. Zum einen, dass Prinz Owusu muss vorher schon das 2-1 machen. Mhm. Steht 6 Meter frei vom Tor. Das sind Chancen, die man im Abstiegskampf eigentlich nicht liegen lassen darf. Dann führst du 2-1, guckst schon auf die Uhr und dann rutscht Babacar Gaye beim Versuch des Konters weg. Und das sind Dinge, ja, wenn sie einmal passieren würden, würde man sagen, okay, es ist halt so. Aber es war das dritte Spiel, wo Aue in der Nachspielzeit Punkte weggeschmissen hat. Das unglückliche Eigentor gegen HSV zum 1-1. In Regensburg ist 2-3. Rechnet man die 5 Punkte drauf, würden sie deutlich besser dastehen. Aber du hast eben selber schon gesagt, der Fußball ist kein Konjunktiv. Absolut ärgerlich. Aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem noch Hoffnung, dass sie das Ganze schaffen, weil sie als ihre Holzmichel-Mentalität jetzt wieder gezeigt haben, sie waren krank, sie lagen am Boden, aber sie leben noch.
Ja, es sind 5 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, 2 Punkte nur auf den Relegationsplatz. Also das ist definitiv aufholbar, schnell auch aufholbar. Aber sie dürfen sich natürlich nicht so präsentieren wie beim Testspiel in Dresden. Ich glaube, das war ein ganz, ganz böser Rückschlag. Klar, es war nur ein Testspiel, aber da wollten sie natürlich auch so ein bisschen was mitnehmen für die Restrückrunde. Und das ist dann komplett in die Hose gegangen. Aber sie haben jetzt Kante gezeigt in St. Pauli beim Tabellenführer. Als erstes Team einen Punkt zu holen, das nötigt dann einem trotzdem schon irgendwie Respekt ab.
Ja, und vielleicht, auch wenn es komisch klingt, war dieses 0-5 in Dresden der Wecker. Hm? Ich sag mal, dass sie alle gesehen haben, so geht's nicht. Hm? Dass sie alle gesehen haben, sie müssen mehr als eine Schippe drauflegen und ihre Tugenden halt auch zeigen. Und das hat in St. Pauli wirklich war 92 Minuten her hervorragend geklappt. Und da denke ich, jetzt dürften sie drin sein, jetzt dürften sie ein bisschen Blut geleckt haben. Und ich sag mal, nach Dynamo kommt für Aue jetzt Spiel des Jahres. Und ich sehe sie gegen Schalke Samstagabend 20.30 Uhr nicht chancenlos. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass sie das Ding ziehen werden, weil auch bis auf Dimitrios Kramotzis ja kaum einer weiß, was sie in Aue erwartet.
Ja, aber es ist ja leider, sind wir wieder bei der Zuschauerproblematik, nicht so das typische Erzgebirgsstadion-Feeling, weil eben nur 1000 Zuschauer dabei sein dürfen. Aber trotzdem ist natürlich trotzdem irgendwas Spezielles auch dann für Schalke 04 dort zu spielen.
Ja, das ist vor allen Dingen jetzt im Winter. Ja. Lass es mal diese Woche noch schneien. Ich meine, der Rasen wird grün sein, dafür gibt's Rasenheizungen. Aber ekliges Wetter, Schneetreiben, Wind.
Abendspiel.
Dann kommst du ja auch als Spieler vielleicht mal auf die Idee, ach, boah, heute bin ich nicht so richtig, zu kalt. Und die Auer sind das gewohnt. Im Erzgebirge ist von Ende Oktober bis Anfang Mai Winter, die kennt fast nichts anderes. Also die kommen eher auf Betriebstemperatur als einer, der das erste oder zweite Mal erlebt und nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Ja, das sind nur 1000 Zuschauer, aber die werden auch Rabatz machen und es muss wieder unangenehm werden, in Aue Fußball zu spielen und damit sollten sie am Samstag anfangen.
Du hast Prinz Owusu schon erwähnt. Sie haben noch 2 weitere Spiele jetzt im Winter verpflichtet. Wie siehst du die Neuzugänge, die sich der FC Erzgebirge im Winter geholt hat?
Also ich sag mal, bei Prinz Owusu, er bringt jetzt die Schnelligkeit, die durch den Abgang von Florian Krüger verloren gegangen ist. Also das 1-0 von Ben Zolinski hat er hervorragend vorbereitet. Wenn er jetzt noch trifft, wird alles gut. Jan George wird sich reinfinden. Er hat in Regensburg jahrelang gezeigt, dass er unberechenbar, dass er ein Guter ist. Und Janis Lang ist ganz einfach einer für die Zukunft. Wenn du jemanden aus Wolfsburg, aus dem Nachwuchs holst, den du bekommen kannst, machst du im Grunde genommen nie was falsch. Die Jungs sind technisch perfekt ausgebildet und die wissen, wie man Fußball spielt.
Man kann so durch den Zeilen durchlesen, dass sie schon sich eingestehen, dass sie im Sommer einiges falsch gemacht haben. Klar, Trainerfrage hinlänglich diskutiert, aber eben auch damit verbunden mit einigen Transfers, die sie da getätigt haben.
Nur der Präsident, Herr Leonhardt, hat es ja selber vorige Woche bekannt gegeben, dass er dem Abgang von Pascal Destroy nicht hätte zustimmen dürfen, aber damit müssen sie jetzt aufhören. Das Ding ist jetzt ein halbes Jahr durch, immer wieder zu sagen, Paco fehlt hier, Paco fehlt da, das macht es nicht besser. Also Schlussstrich ziehen, Deckel drauf und mit dem Personal Fußball spielen, das vorhanden ist, sind auch keine Blinden.
Und wie gesagt, so schlecht sieht's jetzt auch nicht aus. Also wenn sie jetzt mal ins Rollen kommen, wenn sie mal eine kleine Serie starten können, dann kommen sie dort hinten auch weg. Aber sie müssen natürlich irgendwann gerade zu Hause zu alter Stärke zurückgewinnen. Und dann ist die Mission Klassenerhalt nicht komplett ausgeschlossen.
Genau. Heimspiele gewinnen, auswärts immer mal einen Zähler mitnehmen, dann klappt das. Am 34. Spieltag beide Sachsen Klassenerhalt feiern. Das ist eigentlich das, was mein großer Wunsch ist. Dynamo schafft es eher. Aber Aue wird, denke ich mal, bis zum letzten Spiel auch trotzdem brauchen.
Wie siehst du den anderen Ostverein? Wie siehst du Hansa Rostock?
Ich glaube, die kriegen es schwer. Die Euphorie ist weg vom Sommer und die Mannschaften haben sich auf Rostock eingestellt. Und ich denke mal, Rostock wird es richtig schwer kriegen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Was schade wäre, aber da wird da fehlt die Erfahrung bei vielen. Und ich denke mal auch das Können. Mhm. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube nicht, dass Rostock ab Juli noch Zweitligist ist.
Rostock spielt jetzt am kommenden Samstag zu Hause gegen Heidenheim. Zwischendurch dann noch das Pokalspiel bei RB Leipzig. Schwere Aufgaben für die Mannschaft von Jens Hertel und Heidenheim, muss man ja sagen. Genau. Aktuell Tabellendritter. Also die Truppe ist auch ein Phänomen, muss man echt sagen. Heidenheim in der so stark besetzten zweiten Bundesliga aktuell Dritter. Stark.
Ja, jedes Jahr wieder. Ja. Jedes Jahr. Denkt man, ne, dieses Jahr wird es nicht so gut. Irgendwann haben die mal einen Hänger, aber die marschieren und marschieren und marschieren. Ist schon gut, was Frank Schmidt dort leistet. Hm.
Wenn es einen Ostverein erwischen sollte, kann man aber sagen, okay, es wird von unten definitiv einer hochkommen.
Ja, also wenn Magdeburg sich das noch nehmen lässt, dann werden sie schön dumm. Ne? Und sie ziehen ihre Spiele, sie marschieren dort vorne weg. Man kann davon ausgehen, dass die Mannschaften hinten sich auch gegenseitig immer wieder die Punkte wegnehmen. Also bei Magdeburg habe ich überhaupt keine Angst, dass die noch scheitern werden. Dafür ist die Truppe zu gut, dafür ist Christian Tietz zu erfahren. Also ich gehe mal davon aus, dass der erste Aufsteiger aus Magdeburg kommt und beim zweiten tippe ich mittlerweile auf Kaiserslautern.
Die auch jetzt in die Spur gefunden haben, hatten ja auch große Anlaufschwierigkeiten in dieser Saison, aber mittlerweile in die Gänge gekommen gegen Meppen, die ja nun auch nicht schlecht drauf waren, gerade vor der Winterpause 4-0 zu gewinnen. Hut ab.
Ja, das ist gut. Man muss Marco Antwerpen mit Sicherheit nicht mögen, aber er scheint dort jetzt eine gute Mischung gefunden zu haben und auf der anderen Seite Kaiserslautern in der zweiten Liga, dort sollten sie auch wieder hin.
Traditionsverein gehört dort definitiv rein in die zweite Bundesliga, waren auch immer schöne Auswärtsfahrten. Die Ostvereine, Halle und Zwickau will ich ansprechen, die am Wochenende jetzt nicht gespielt haben. Machen wir mal den Start mit Zwickau. Du hast Toni Wachsmuth, hattet ihr heute Morgen auch beim MDR mit zugeschaltet. Natürlich, da sind wir wieder beim Thema Corona. Keine einfache Situation. Zwickau jetzt auch nicht das erste Mal von Corona betroffen. Wenn du dann der Musik immer hinterherläufst, wenn du dann Nachholspiele hast, ist das nicht schön?
Nee, das ist nicht schön. Vor allen Dingen, weil du kannst ja nicht trainieren. Also zumindest nicht regulär trainieren. Du kannst vielleicht zu Hause deine Sit-Ups machen, vielleicht mal die 6-7 Meter durchs Wohnzimmer sprinten, aber mehr bleibt dir ja nicht. Und dann fehlt dir halt die körperliche Frische. Und das ist auch nicht so dahergesagt. Man muss sich ja nur mal Joshua Kimmich vorige Woche angucken. Der sah nach 60 Minuten aus, als müssten sie jetzt ihn gleich vom Platz tragen oder in ein Sauerstoffzelt stecken. Also das geht an keinem Leistungssportler vorüber. Und das ist eben dieses Komplizierte. Du musst dann sofort wieder spielen, weil es den nächsten erwischt hat. Oder derjenige ist gesperrt oder ein anderer ist verletzt. das ist ein Raubbau an deinem Körper, den du betreiben musst. Und das ist bei Zwickau genauso. Die kommen jetzt alle wieder rein, aber ob sie alle sofort wieder Fuß fassen und 90 Minuten spielen können, das bleibt abzuwarten. Und deshalb muss man auch jede Niederlage, darf man nicht ganz so kritisch sehen, wenn man die Hintergründe kennt.
Halle mit neuem Trainer, mit André Meyer, der genau. aus der Regionalliga gekommen ist, konnten auch nicht spielen. Auch da Corona, Türkgücü München mit Corona-Fällen, das Spiel auch abgesagt worden. Wie siehst du denn den hallischen FC, der unter Schnurrenberg doch eine richtige Talfahrt dann am Ende der Hinrunde hingelegt hat, am Ende des vergangenen Jahres? Aktuell sind sie Tabellen-14. Schaffen die Turnaround mit neuem Trainer?
Ja, ich durfte André Meyer in 2019, war zusammen mit seinem Bruder ja in Aue.
Genau.
Da durfte ich ihn 2-3 Monate als Co-Trainer erleben. Absolut solide, klar in der Ansprache und auch mit dem Feedback im Kopf, wie man Fußball zu spielen hat. Ich denke mal, er wird neue Impulse setzen und die Mannschaft dort unten auch rausführen. Plus für ihn, dass er in Halle geboren ist. Also er kennt auch das Umfeld, er kennt die Region. Also ich denke mal, ist ein guter Mann. Ralf Minge hätte eine schlechtere Wahl treffen können.
War der absolute Wunschkandidat, dass sie ihn bekommen haben, dass sie ihn loseisen könnten, war für Halle ganz, ganz wichtig. Wenn man sich den Kader anschaut, klar, die hatten personelle Sorgen, Verletzungssorgen, aber wenn man sich den Kader anschaut, der Kader ist besser als Platz 14.
Ja, ne, das auf alle Fälle. Und ich denke mal, das dauert nicht lang, bis sie die unteren Tabellenregionen verlassen haben. Also dafür wird André Meyer schon sorgen und mit ihm die Spieler, wenn nichts dazwischen kommt.
Nochmal der kurze Ausflug in die Bundesliga. Die Bayern haben am Samstag gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, nach dem kurzen Ausrutscher gegen Gladbach, Corona-bedingter Ausrutscher, haben sie in Köln wieder gezeigt, wer Herr im Hause ist in der Bundesliga.
Ja, wenn du einen Robert Lewandowski hast, da kannst du dir auch ab und zu mal einen Ausrutscher erlauben. Und wirst trotzdem am Ende mit großem Vorsprung Meister, weil die anderen eben noch weniger konstant spielen.
Und das Einzige, was sie da gelassen haben, war das Trikot von Manuel Neuer für Trainer Baumgart. Also der hat sich dann...
Wie hat er eine Mütze jetzt?
Richtig, war eine schöne Aktion da, das muss man sagen. Bei Borussia Dortmund, die haben 2 Siege jetzt eingefahren, in Frankfurt und gegen Freiburg gewonnen, aber die große Diskussion natürlich das Thema Haaland, der jetzt auch das Fass aufgemacht hat. Ja, im Grunde genommen baut er dem Ganzen, glaube ich, nur vor, dass im Sommer das Kapitel Haaland und Deutschland beendet ist und ein anderer großer Verein dann sich mit seinem Namen schmücken kann.
Das sehe ich genauso. Also ich glaube nicht, dass er in Dortmund bleibt. Für Dortmund wäre es schön, aber...
Für die Bundesliga wäre es schön.
Für die Bundesliga wäre es schön, aber ich gehe davon aus, dass ihn irgendjemand dort wegkauft, egal wer es ist.
Ja.
Weil sein Berater ist, denke ich mal, zu mächtig und vielleicht auch ein bisschen zu geldgeil, um sich das entgehen zu lassen.
Das muss man eben sagen. Und egal, ob das jetzt 70 oder 80 Millionen sind, für den Haaland mit all seinen Qualitäten, dann kneifst du auch nochmal alle Augen zu und sagst, selbst wenn wir jetzt Corona haben, die lege ich auf den Tisch. Und bei Vereinen, die einen Investor oder irgendeinen Staat im Hintergrund haben, denen ist das sowieso Wumpe, ob das 70, 80 oder 100 Millionen sind.
Ja, und dann gerade die Saudis oder komplett aus den arabischen Ländern. Das dürfte ja trotzdem Kleingeld sein, was sie immer in der Hosentasche mit sich herumtragen. Dortmund tut das Geld mit Sicherheit gut, aber mit Haaland geht dann eine Attraktion verloren.
Auf jeden Fall. Bin mal gespannt,
ob sie... Neuer kommen.
Ja, das konnten sie ja eigentlich immer ganz gut so Stürmer ersetzen. Lewandowski, Aubameyang. Das wird ihnen vielleicht auch dann bei Haaland gewinnen. Möglicherweise haben sie den Kandidaten schon in der Hinterhand.
Ja. Aber Dortmund muss halt, deshalb verstehe ich es, wenn sie ihn unter Druck setzen. Du brauchst Klarheit. Ja. Ich denke mal, schwelt das noch bis April oder bis Anfang Mai, dann kriegst du ja überhaupt keine Ruhe mehr in deinen Kader rein.
Das ist es eben.
Nur um den jungen Norweger dreht. Also entweder ja oder nein und das relativ zügig. Und wenn er geht, hat Dortmund auch Gewissheit. Und können sich umschauen.
Und ich glaube, sie werden es anders tun als in Gladbach, wo es ja auch 2 Spieler gibt, die jetzt gehen, dass man dann ähnlich wie im Fall Ginter handelt und sagt, okay, Haaland sitzt jetzt erstmal auf der Bank. Gladbach eben mit diesen zwei Abgängen, wo feststeht, die werden zum Saisonende gehen. Aber Ginter sitzt jetzt erstmal auf der Bank. Oh, der hat schon eine ganz schöne Fleppe gezogen, als er wusste, okay, mein quasi Nachfolger Friedrich spielt jetzt von Beginn an.
Ja gut, bei Ginter liegt es vielleicht noch, oder nicht vielleicht, da liegt es ja anders als bei Haaland. Haaland hätte ja noch Vertrag bei Dortmund. Mhm. Also er bringt auch im Sommer noch das nötige Kleingeld ein. Matthias Ginter eben nicht. Für den können sie jetzt noch verlangen. Im Sommer wäre er ablösefrei. Hm. Und ja, das ist das Profigeschäft halt. Dann setzt du halt auch einen Spieler unter Druck, indem du sagst, hier kommst du auf die Bank, sieh zu, dass du noch wegkommst und wir kriegen Geld, wenn du eh gehen willst. Sein Marktwert steigt ja nicht, wenn er auf der Bank sitzt. Und daher wird Gladbach noch alles in die Wege leiten, um ihn noch loszubekommen für ein paar Euro.
Für ein kleines Geld im Winter. Also ja. Das bleibt auf jeden Fall noch spannend. 2 Wochen ist das Transferfenster noch geöffnet. Wir haben, bevor dann am Wochenende wieder der reguläre Spieltag in den Ligen ist, noch Pokal. Unter der Woche Highlight sicherlich das Berliner Derby. Wen siehst du da favorisiert? Hertha oder Union?
Favorisiert ganz klar Union. Aber es ist ein Pokalspiel. Und daher,
sag's bitte Hertha, nicht.
Nee, ich sag's nicht. Hertha erschreckt mich in dieser Saison richtig. Union begeistert mich, aber es ist ein Spiel, da kann wirklich alles passieren. Hertha schießt nach 30 Sekunden das 1-0 glücklich, Union rennt an, kann alles passieren. In der Saison gleicht sich das aus, da ist das Kräftemessen klar, Union ist oben, Hertha ist unten, aber in einem Spiel kommt es auf die Tagesform an, bei den beiden Mannschaften. Ich sag mal, bei RB gegen Rostock, da braucht es, denke ich mal, nicht nur die Tagesform bei Rostock, aber hier sollte es ausgeglichen sein, wobei es, denke ich mal, doch etwas für Union spricht.
Das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass in so einem Spiel dann quasi Union vielleicht sogar leichter Favorit ist bei so einem Spiel. Wahnsinn. Ja. Wir haben die Handball-Europameisterschaft in diesen Tagen. Mhm. Die hat begonnen in der letzten Woche. Ich habe darüber mit Jens Westen von Sky kurz gesprochen. Mal ganz kurz seine Meinung aktuell zur Europameisterschaft.
Unser Interview.
Die Europameisterschaft aktuell in der Slowakei und in Ungarn. Wenn man so die Spiele in den ersten Tagen schaut und vor allen Dingen nach Budapest schaut, also man denkt immer, man schaut auf einen anderen Kontinent, oder? Wenn man das dort so ein bisschen sieht.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in den Sommer bei der Fußball-Europameisterschaft, wo ja auch in Budapest das Stadion bei jedem Spiel ausverkauft war. Offensichtlich gelten da andere Gesetze und offensichtlich ist das Coronavirus da nicht so gefährlich wie bei uns. Ich mag mir da kein Urteil erlauben. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die da waren, nach der Party auch gesund sind und gesund bleiben.
Das kann man sich nur wünschen. Die deutsche Mannschaft spielt in Bratislava. Die deutsche Mannschaft, eine große Wundertüte bei dieser Europameisterschaft.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass in der Wundertüte eher positive Überraschungen drin sind. Ich glaube, dass es der absolut richtige Schritt war, jetzt noch mehr auf die Jugend zu setzen und vermehrt Jungs mitzunehmen, die eben noch nicht so lange in der Nationalmannschaft vertreten sind und noch nicht so häufig das Trikot mit dem Adler drauf getragen haben. Und eben heiß und hungrig sind und was zeigen wollen und sich präsentieren wollen. Man hatte jetzt in den letzten Jahren zu häufig das Gefühl, dass die Nationalmannschaft für die Gensheimers, für die Pekelas etc. pp. Eher eine Belastung war als eine Motivation. Und insofern der Druck bei den letzten beiden großen Turnieren war enorm, weil man sich da auch Druck selbst auferlegt hat. Projekt Gold, Projekt Tokio ist in die Hose gegangen. Wir sind Sechster geworden und das enttäuschend nach dem Viertelfinalaus gegen Ägypten. Das waren enttäuschende Turniere. Man hat sich zu großen Druck gemacht. Jetzt ist so gut wie gar kein Druck da. Es erwartet eigentlich niemand das Halbfinale. Wenn es klappt, ist wunderbar. Es ist sehr unwahrscheinlich, wie ich finde. Aber eigentlich können die Jungs frei aufspielen und haben ja auch eine überschaubar schwierige Vorrundengruppe.
Und dann sag mir mal, wer sind die Favoriten, die üblichen Verdächtigen, also die, die auch bei den letzten Turnieren fett abgeräumt haben?
Ja, also ich habe den größten Respekt davor, was in Skandinavien gerade im Handball geleistet wird. Dänemark, Weltmeister, Olympiasieger. in Norwegen, die eine starke Mannschaft aufgebaut haben, um Sander Sargosen, um Harald Reinkind und wie sie alle heißen, die kennen wir alle aus der Bundesliga. Auch die Schweden, die wieder erstarkt sind mit Jim Gottfriedsson, dem alles entscheidenden Mann auf der Mittelposition von SG Flensburg-Handewitt, aber eben auch die Isländer, auf die ich sehr gespannt bin in diesem Turnier, mit Magnusson aus Magdeburg, mit Aaron Palmason, der bei diesem Turnier gesund sein wird, mit Smarason aus Göppingen. Also eine fantastische Mannschaft. Ich bin gespannt, was die reißen werden, nachdem sie bei Olympia und auch bei der Weltmeisterschaft enttäuscht haben. Ich würde viel Geld meines nicht vorhandenen Vermögens auf einen skandinavischen Europameister setzen, aber natürlich ist auch wieder Frankreich in der Verlosung, einfach mit dem Mir San Mir oder, wie sagt der Franzose, Nous Sommes Nous vielleicht, mit dem Selbstverständnis des Rekord-Olympiasiegers.
Und der Titelverteidiger ist zu alt.
Ja, Punkt. Gut. Der Titelverteidiger ist zu alt. Klar, haben die auch eine gute Mannschaft, aber andere Mannschaften haben die Spanier überholt.
Sagt Jens Westen, Handballkenner und Moderator bei den Kollegen von Sky. Thomas, wie verfolgst du die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft aktuell? Beide Siege so in der zweiten Halbzeit erkämpft, sowohl gegen Österreich als auch zum Auftakt gegen Belarus.
Also den Auftakt gegen Belarus, da waren wir beide im Stadion. Da habe ich dann, nur das Ergebnis mitbekommen am späten Abend. Und gestern habe ich es bei uns in der Morgenpost, in der Sportredaktion verfolgt. Da hat man immer noch mal kurz den Kopf gehoben, weil dann doch noch einiges anderes zu tun war. Aber sie haben sie gewonnen. Es gab schon Zeiten, da haben sie diese knappen Spiele auch gegen schlechtere Mannschaften verloren. Und sie haben sich dann ja immer gesteigert. Morgen gegen Polen wird, denke ich mal, der erste richtige Brocken werden. Da werden wir sehen, wo sie stehen.
Ist ein wichtiges Spiel. Es geht ja da nicht nur um den Gruppensieg. Ja. Der Gruppensieg ist quasi Makulatur, aber du nimmst die Punkte natürlich gegen Polen. So viel steht ja jetzt schon fest, mit in die Hauptrunde. In der Hauptrunde warten dann auch richtige Herausforderungen. Und von daher mal gespannt, wie die junge, sehr junge deutsche Mannschaft sich da schlägt. Und vielleicht kann man da gerade mit Blick auf die nächste Europameisterschaft in 2 Jahren, die ja dann hier in Deutschland steigt, auch so eine gewisse Euphorie wieder entfachen, so eine Handball-Euphorie.
Ja, das wäre schön. Also ich gucke mir Handball gerne an. Also ich gehe auch gern zum EHV Aue. Handball ist für mich noch so ein richtig schöner, ehrlicher, teilweise auch richtig knochenharter Sport. Das gefällt mir. Das ist noch Mann gegen Mann. Da wird noch sich abgeklatscht vorm Spiel und während die ersten Sekunden schon laufen, da steht die Fairness noch ganz groß im Vordergrund. Und daher gucke ich dort sehr gerne zu. Und es sind ja halt auch alles Hühnen, die dort rumlaufen, also Schränke, gegen die du nicht unbedingt prallen willst.
Muss ich dir komplett recht geben, finde ich, sehe ich ganz genau so. Also das ist wirklich vor dem Spiel alles sehr freundlich. Dann in den ersten Sekunden gibt man dem anderen Team nochmal kurz den Ball, damit die auch so ein bisschen Gefühl für den Ball bekommen. Dann 60 Minuten voller Kampf, voller Einsatz und nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, wird sich abgeklatscht und man quatscht wieder miteinander. Also wie gesagt, so das, für was der Sport eigentlich stehen soll.
Genau, so soll er sein.
Thomas, hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder hier im Rasengeflüster.
Jens, ich danke dir auch. Schöne Woche und bis bald.
Soweit Thomas Narrendorf, der Kollege von der Dresdner Morgenpost und Tag 24. Und das war unser Rasengeflüster, die erste Folge im Jahr 2022. Der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Passt auf euch auf, wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin.